Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.
Fragenkatalog für das situative Fachgespräch. Liebe Freunde der Elektrotechnik, ich grüße euch zu einer neuen Podcast-Folge mit mir, Giancarlo the Teacher und dem Elektrotechnik-Podcast. Der Podcast, der euch die Welt der Elektrotechnik näher bringt. Angefangen von der Definition von Strom, Spannung, Widerstand und der elektrischen Leistung über elektronische Betriebsmittel, deren Aufbau und Funktionsweise in Betrieb, bei euch im Haushalt und natürlich auch im Handwerk. Ich wünsche euch zunächst einmal ein frohes neues Jahr und die heutige Podcast-Folge ohne große Umschweife richtet sich primär an euch Azubis, die ich weiß, jetzt vor ihrer praktischen Abschlussprüfung Teil 2 heißt Elektroniker Betriebstechnik, Automatisierungstechnik, Energiegebäudetechnik. Euch betrifft diese Podcast-Folge. Ich habe es euch ja versprochen. Ich habe jetzt intensivst dran gearbeitet, den Fragenkatalog so weit auszuarbeiten, dass ich jetzt Podcast-Folge für Podcast-Folge da mal so ein bisschen durcharbeiten kann. Nichtsdestotrotz, bevor ich jetzt sofort in die Podcast-Folge einsteige und euch die Fragen präsentiere, inklusive Musterantworten, die ihr da safe bringen könnt, möchte ich euch da sagen an dieser Stelle, dass ich diese ganzen Fragen mal aufgesplittet habe in mehrere Dokumente. Die findet ihr alle in meinem Download-Bereich. Das heißt also, wenn ihr auf meinen Linktree geht, da ist der Reiter Download, da geht ihr einmal drauf und da findet ihr genau dieses oder beziehungsweise diese Dokumente, es sind ja mehrere, ich habe es ja aufgesplittet für jede Podcast-Folge, sodass eine Podcast-Folge jetzt nicht unbedingt zu lang wird, weil irgendwann kann man einfach nicht mehr zuhören, weil es zu viele Informationen sind. Deswegen hoffe ich, dass ich das so weit runterbrechen kann, dass ihr mir auch dauerhaft folgen könnt, also pro Podcast-Folge, pro Woche eine. Nichtsdestotrotz weiß ich aber, ich präsentiere euch das jetzt und wenn ich euch jetzt aber nur die ersten 10, 15 Fragen präsentiere, ich habe aber eigentlich viel mehr im Petto, ich möchte euch das gerne geben, ich bin der Meinung, warum soll ich mit Wissen, was ich habe oder Material hinterm Berg halten, diejenigen, die lernen wollen, die laden sich das runter, die holen sich das und die anderen sagen sich, okay, ich schaffe das schon irgendwie, mir reicht auch die 3, dann, hey, alles cool, könnt ihr trotzdem heute zuhören und euch den ein oder anderen Tipp noch abholen. Also, wir steigen doch direkt mal ein und so sieht das ganze Arbeitsblatt da von mir aus, beziehungsweise das Infoblatt. Ich hatte ja schon in der letzten Podcast-Folge so diese Arbeitsprozessfragen einmal präsentiert und jetzt geht es um die Fachfragen. Das heißt also, jetzt geht es ans Eingemachte, jetzt geht es darum, dass ihr euer Fachwissen, was ihr über die Ausbildung mitbekommen habt von euren Altgesellen, die euch auf Baustelle mitgenommen haben, oder im Betrieb, je nachdem in welchem Fachbereich ihr wart, was der Ausbilder zwischen den Zeilen immer wieder erzählt hat und eben nicht auch der Berufsschullehrer, der Fachpraxislehrer, von dem spreche ich natürlich, der sein Wissen mit euch zwischen den Zeilen teilt, dass ihr da jetzt von profitiert und das natürlich jetzt auch präsentieren und an den Mann bringen müsst. Also, steigen wir mal ein in die erste Frage. Wie gesagt, ihr kriegt alle Dokumente, könnt ihr bei mir, Download-Link ist unten und da findet ihr also den Download-Link von dem heutigen Arbeitsblatt und auch die weiteren habe ich schon mal vorweg hochgeladen, aber die Podcast-Folgen dazu erscheinen nach und nach, weil wie gesagt, das würde sonst zu viel. Okay, 3 Minuten, fast 4 Minuten reichen jetzt als Einleitung. Wir steigen jetzt mal ein in die erste Frage und da steht, erklären Sie die Einsatzgebiete von RCD und Leitungsschutzschalter. Und darunter steht ja was in einem Kursivschrift, also wer das YouTube-Video sich anguckt, das kann ich euch aber auch jetzt, je nachdem, wo ihr gerade auf dem Weg zur Prüfung seid oder im Auto oder seid gerade am Spazieren, auf dem Arbeitsblatt werdet ihr was sehen. Das ist so ein, ich sag mal, so ein Hinweis für den Prüfungsausschuss, der da in Kursiv drunter geschrieben wird, sodass, ich sag mal, auch einer, der absolut keine Ahnung von E-Technik hat, zumindest mal so einen kleinen Einblick davon bekommt oder eine kleine Musterantwort, so einen Lösungsweg dahin bekommt. Ja, da steht dann zum Beispiel RCD, Doppelpunkt, Personenschutz, Leitungsschutzschalter, Leitungsschutz. Ich meine im Prinzip, wir wissen es alle, ja, gerade wer da im ersten Lehrjahr Lernfeld 2 Installationstechnik, wer das dann nicht weiß, spätestens bei der Prüfung, der gehört sowieso nicht dahin. Aber gut. Erklären Sie die Einsatzgebiete von RCD und Leitungsschutzschalter und dann sollte sowas kommen. Natürlich, klar, RCD-Personenschutz schützt vor Fehlerströmen, meist Erdschlüssen, weil ich meine, gut, ich als Person, klar, wenn ich dran fasse, ist es ja erstmal ein Körperschluss, aber sobald ja der Stromkreis oder der Strom weiterfließt, geht es ja über mich, über Erde und dann ist es im Prinzip dann ein Erdschluss, dementsprechend meist Erdschlüssen. Löst aus, wenn der Differenzstrom einen bestimmten Grenzwert überschreitet. Also diese 30 mA, die stehen ja da drauf. Wir wissen aber schon allein schon durch die Messungen nach VDE, dass er schon bei 10, 12, 13, 14 mA auslöst. Und besonders wichtig ist er natürlich in Bereichen, wo eine erhöhte Gefahr durch elektrische Geräte besteht, zum Beispiel in Feuchträumen, aber grundsätzlich natürlich überall da, wo wir Menschen sehr aktiv sind. Also ich sag mal jetzt in so einer Kalthalle, wo nur ein paar Gitterboxen stehen, naja, ist nicht ganz so wichtig. Klar sollte er da auch sein, wenn ich da Leute habe, die arbeiten, aber in einem Haus oder im Prinzip da, wo Schwimmbäder, da sollte natürlich explizit auf jeden Fall eine RCD eher dran gedacht werden, als jetzt in dem Beispiel, was ich gerade gesagt habe. Und Leitungsschutzschalter, also LS-Schalter, die schützen natürlich Leitungen und Kabel vor Überlast und Kurzschluss. Dazu, klar, auch schon Podcast-Folgen aufgenommen, könnt ihr auch gerne nochmal reinhören, wo ich explizit nochmal genau erkläre mit dem Bimetall, mit dem Kurzschlussauslöser, wie das Ganze funktioniert. Hier könntet ihr nochmal punkten, wenn ihr aber absolut keine Ahnung von den beiden Auslösemechanismen habt, dann lasst es besser raus bei eurer Antwort. Sagt einfach, okay, schützt vor Überlast und Kurzschluss. Überlast ist, wenn ich 5 Kühlschränke an eine Steckerleiste anschließe, parallel sind sie alle 230 Volt, die 5 Kühlschränke ziehen aber verschiedene Ströme oder der Strom addiert sich ja in der Parallelschaltung. Dementsprechend hätte ich dann eine Überlast durch die Erwärmung. Bimetall verbiegt sich, LS-Schalter löst aus, schützt die Leitung und natürlich auch im Endeffekt die Geräte. Anderer Punkt ist beim Kurzschluss, da haben wir ja da bin ich jetzt super vorbereitet, da habt ihr mich jetzt voll erwischt, aber das ist nur menschlich, und zwar diesen Kurzschlussauslöser, elektromagnetischer Anker, wo der Kurzschluss aufgeteilt wird, ja in diese Funkenlöschkammer, das ist ja das mit dem Kurzschluss, das heißt also, wenn in der kurzen Zeit ein sehr hoher Strom zum Fließen kommt und nicht eben langsam ansteigt wie bei einer Überlast, ja, also er unterbricht den Stromkreis, wenn der Strom eben eine kritische Stärke erreicht, die das Leitungssystem überhitzen oder gar zerstören könnte. So, das wäre im Prinzip jetzt schon mal da die Antwort. Und je nachdem, wie lange ihr euch auch da fasst, das heißt also, wenn ihr wirklich eine ausführliche, eine saubere Antwort bringt, die aber auch Sinn macht, ohne dass ihr jetzt vom Prüfungsausschuss hart unterbrochen werdet. Das heißt also, stopp, okay, wir haben es verstanden, du weißt das. Dann ist alles cool, wenn die so reagieren. Ja, wenn die euch aber reden lassen, dann brauchen die ja irgendwie eine Antwort, dann warten die ja auf irgendwas. Summstromwandler beim RCD zum Beispiel, ja, vergleicht hin- und rückfließende Ströme, sowas halt, ne? Sagt, das ist so das, was euch hier erwartet, beziehungsweise das wäre so das Erste bei der ersten Frage. Dann kommen wir zur nächsten Frage, die ich euch hier hochziehe, und zwar: Erläutern Sie die Bedeutung und die Funktion der Prüftaste beim RCD. Und auch hier wieder, ganz klar, Prüftaste dient ja nur dazu, die mechanische Funktion der RCD zu testen. Also beim Betätigen wird ja so ein künstlicher Fehlerstrom erzeugt, der den RCD auslösen sollte. Dadurch kann ja dann sichergestellt werden, dass die Schutzmechanismen intakt sind und im Ernstfall funktionieren. Aber ganz, ganz wichtig, hier ist ja jetzt der Punkt, was ich gesagt habe eingangs, die Mechanik wird hier getestet und eben nicht die Funktionsfähigkeit im Fehlerfall. Das heißt also, wenn eure RCD blockiert sein sollte, dann wisst ihr, durch diese Testtaste läuft. Wenn aber wirklich der Fall der Fälle, das könnt ihr mit dieser Testtaste eben nicht machen. Weiterer Punkt ist, was hier auch wieder auf euch zukommen kann als Frage oder als addierende Frage ist, wann muss ich sie denn immer drücken, diese Testtaste? Ja, fest installiert, alle 6 Monate und täglich auf einer täglichen Baustelle, ganz klar. Ja, geht ja um eure Sicherheit, wenn ihr da am Arbeiten seid. Und das wäre auch schon die nächste Frage. Dann geht's weiter mit der nächsten Frage und da steht sowas wie: Erläutern Sie, inwieweit man LS-Schalter durch Schmelzsicherung ersetzen kann? Wird sehr gerne gefragt. Ich meine, die meisten, die sich das hier angucken oder auch wenn ich über Schmelzsicherung erzähle, sagt sich einer, ja, wo hat man das denn noch? LS-Schalter sind doch viel besser und der Wald- und Wiesen-LS-B16A, der kostet doch nichts. Ja, mag sein, aber wie viele Häuser habt ihr schon besichtigt? Bei wie vielen Kunden alten Industrieanlagen wart ihr? Da geht es nicht nur um Schmelzsicherung, da geht es auch um alte Klappertechnik von Schützen, genauso wie um S5 anstatt S7 anstatt mit TIA Portal. Solange diese Sachen laufen und die vor Ort zuständigen Elektriker Bescheid wissen, wie das Ganze funktioniert. Warum sollte eine Firma denn so sein und dann investieren? Ihr würdet sagen, oh, ich bin jung, ich bin neu, alles neu kaufen, alte weg. Nein, solange das alte läuft, ihr könnt ja auch nicht sagen, die alten Facharbeiter sollen jetzt auf einmal weg, nur weil sie alt sind. Nee, Leute, da geht ja Erfahrung, geht ja flöten. So, und wenn die Anlage noch läuft, hat auch was mit Nachhaltigkeit zu tun, aber natürlich entscheidet sich es auch wieder zwischen Daumen und Zeigefinger, denn wenn die Firma hier investiert in neue Anlagen, das Ganze ist Produktionsausfälle und so weiter, aber brauche ich euch, glaube ich, jetzt nicht davon erzählen. Nur wenn ihr mal gefragt werdet, auch hier wieder, es ist was von mir zwischen den Zeilen, was ich euch hier mitgebe. Das heißt, wenn ihr hört, okay, warum wird der nicht durch neu ersetzt? Ja, solange das alte läuft, ist doch gut. Warum denn nicht? Ja, ich meine, die Kapseln, was kosten euch diese Schmelzsicherungseinsätze? Aber ja, Schmelzsicherungen können in vielen Fällen als Ersatz für LS-Schalter verwendet werden. Allerdings bieten ja LS ja den Vorteil, dass sie ja nach der Auslösung einfach wieder eingeschaltet werden können, was ja das, ich sag mal, das Hauptargument für diese LS sind, während ja Schmelzsicherungen nämlich nach dem Auslösen natürlich ausgetauscht werden müssen. Und zudem sind ja LS oft empfindlicher und schneller in der Reaktionszeit als herkömmliche Schmelzsicherung. Ja, dieses B-Charakteristik 3- bis 5-fach, C 5- bis 10-fach und so weiter. Ihr wisst, glaube ich, Bescheid, dazu hatte ich ja auch mal was gemacht. Und diese Grafik oder diese Auslösekennlinie, die müsst ihr sowieso lesen und deuten können, dementsprechend sowieso. Keine Frage, im Tabellenbuch diese Seite markieren, LS-Schalter, nochmal der Merksatz von mir auch, ja, beim dreifachen Halten, beim fünffachen Schalten, ne, das ist ja diese Überlast-Kennlinie und oben laufen die ja dann alle zusammen, die LS-Schalter, wo dann eben, beziehungsweise Kurzschluss, dreifache Halten, fünffache Schalten, genau, das heißt also bei 48 Ampere fängt der B-Automat, der B16er erstmal an zu zucken. Und bei 80 Ampere, da löst das safe aus. Ja, und wenn ich eine Überlast habe und das wird langsam warm, dann kann das echt lange dauern, bis diese 48 Ampere überhaupt zum Fließen kommen. Und 48 Ampere, das ist schon mal eine Hausnummer. Denkt dran, Leute, der Mensch braucht nur 0,5 Milliampere, also 50 Milliampere, 50 Milliampere, 0,05 Ampere, um hier kritischen Schaden von uns, also dass wir da kritische Schäden nehmen. Okay, nächste Frage, beraten Sie, und das ist auch eine wunderbare Frage, beraten Sie einen Kunden, der unter einem Taster einer bestehenden Stromstoßschaltung eine Steckdose montiert haben möchte? Und hier kenne ich dann diese Sätze bei der mündlichen Prüfung und beziehungsweise beim situativen Fachgespräch, dann gesagt würde, ah ja, jetzt habe ich das Ganze verputzt, die Frau hat noch die Tapete ausgesucht, die ist so zufrieden und jetzt sagst du auf einmal, ja, aber da müsste eine Steckdose drunter unter den Taster. So, und das musst du jetzt mal erklären. Ja, da muss im Prinzip so viel aufgerissen werden, zugeschmiert und so weiter. Denk an die Praxis. Nicht nur, oh ja, machst du einfach, wenn du so eine Gitterblechmontage hast und musst einfach mit Schräubchen da was festmachen. Natürlich ist es einfach. Es geht aber darum, dass du überlegst, hey, in dem Moment, ja, wo du beim Kunden bist und die Anlage ist per se fertig, und dann macht es mal. Also jetzt solltet ihr den Kunden beraten. Was sind eure Gedanken? Jetzt wird wirklich mal ins Eingemachte gegangen. Was habt ihr drauf? Was habt ihr vielleicht auch vom Gesellen bei den Gesprächen, beim Kundeneinweisen mitbekommen? Ja, habt ihr da aufgepasst? Ne? Und dann steht zum Beispiel für den Prüfungsausschluss sowas drin wie, ja, für die Steckdose benötigt man L1 NPE. All diese Leitungen müssen am Taster vorhanden sein. Das ist erstmal das Technische. Das andere ist natürlich auch die Argumentation, ja, mit der Arbeit, was das Ganze kostet. Ich meine, eine Steckdose, eine Aufputzsteckdose, die kriegst du im Baumarkt für 3, 4, 5 Euro, Einkaufspreis sogar noch weniger. Und das Ganze zu installieren, ist an sich kein großer Akt. Nur halt die handwerklichen Arbeiten dazwischen. Ne, darum geht's. So, und wie gesagt, in dem Fall benötigt man ja für die Steckdose L1 NPE. Wenn das nicht vorhanden ist, haben wir sowieso ein Problem. Dann ist das an der Stelle nicht möglich. Müsste man eine neue Leitung ziehen. Man müsste nämlich dann schauen, okay, Verteilerdose, wo sitzt die? Habe ich da alle drei Phasen? Dann neue Leitung durchziehen, Schlitz auf, da hast du wunderbar Arbeit. Argumentier mal da dem Kunden, oder du willst da eine Steckdose hin haben. Die Steckdose an sich kostet 5 Euro, aber die Arbeit, die ich da habe, mit Zuschmieren und Streichen und so weiter. Ich meine, der Kunde könnte es auch selber machen, je nachdem, was ihr für einen Kunden habt. Wenn er technisch oder handwerklich ein bisschen begabt ist, könnte er das selber machen. Aber das zu argumentieren, dann für die Steckdose statt 5 Euro hast du auf einmal 150 Euro. Dann denkst du, lass mal stecken so, ne? Aber all diese Leitungen, wie gesagt, müssen erstmal am Taster vorhanden sein. Bei einer Dreileiterschaltung sind nämlich nicht alle benötigten Leitungen vorhanden. Es wäre entweder eine Vierleiterschaltung notwendig oder, wie gesagt, es muss eine neue Leitung gezogen werden, um die Steckdose sicher und normgerecht anschließen zu können. Zwei Leiter darf hier nicht gemacht werden. Denkt auch dran mit dem Bestandsschutz. Das ist ja auch so eine Sache, VDE und Bestandsschutz. Wenn ihr eine bestehende Schaltung, wie sie ursprünglich mal abgenommen wurde vom Baugewerbeamt, neu oder beziehungsweise erweitert mit dieser Steckdose, dann ist ja der Punkt, dass ihr dann auch, wenn bei diesem Taster gar kein FI beziehungsweise eine RCD installiert war, muss genau dann eine installiert werden. Das heißt, es kommen ja zusätzliche Kosten darauf zu, denn die RCD muss dann in den Schaltschrank und das Ganze dann über diese Steckdose muss über diesen RCD abgesichert werden. Denkt dran, Leute, genau das sind so diese Punkte, die ihr da raushauen müsst. Nicht nur das Technische, nicht nur an euer Holzbrett denken oder eure Gittermontage und sagen, oh, ist doch easy, wenn der Taster drei Adern hat, LNPE, kein Problem, mache ich das? Ja, denkt mal aber so ein bisschen weiter, denn in der Prüfung sitzen nicht nur irgendwelche Theorielehrer, die noch nie in der Praxis irgendwas gemacht haben, sondern da sitzen Meister, Gesellen oder auch Fachpraxislehrer, die mal gearbeitet haben, so wie meine Wenigkeit. Und die fragen sich dann schon so, ja, aber jetzt hat der Kunde, hat schon alles zugeschmiert, die Tapete ist ausgesucht von der Frau, was mache ich denn, was soll ich denn der Frau erklären, ja, und dann das sauber machen und so, es ist viel Arbeit, denkt dran. Okay, nächste Frage, die ich da habe, ist, der Kunde, bei dem Sie beschäftigt sind, erkundigt sich nach Möglichkeiten zur Energieeinsparung. Was antworten Sie ihm? So, und jetzt könnt ihr natürlich ganz allgemein antworten mit, okay, du kannst Energie sparen mit, statt auf Lampen setzt du auf Leuchten, LEDs. Ja, also herkömmliche Glüh- oder Halogenlampen könnt ihr durch LEDs ersetzen. Das nächste ist aber auch zum Beispiel eine Smart-Home-Steuerung. Ja, also durch automatisierte Steuerung von Heizung, Beleuchtung lässt sich auch wieder der Energieverbrauch optimieren. Aber bei dem Punkt müsst ihr zum Beispiel auch bedenken, so cool Smart Home ist mit EIB früher, also EIB oder also europäischer Installationsbus oder KNX, habt ihr eben das Problem auch wieder hier zu argumentieren mit den Investitionskosten und wann sich das Ganze amortisiert. Hier könnt ihr natürlich jetzt während der Prüfung nicht direkt die Antwort raushauen in Zahlen. Vielleicht habt ihr ein zahlenmäßiges Beispiel von eurer Firma, dann geil, dann haut's raus. Weil darauf stehen die Prüfer, wenn die sagen, oh, Kerl, hat da aufgepasst, ey, der hat da Zahlen, da arbeiten die, oh, ich habe vielleicht auch sowas bei mir zu Hause, oh, das spart mir schon so ein paar Cent im Jahr oder im Monat an Kilowattstunden und an Heizkosten, aber ich habe auch 10.000 reingesteckt in das, die ganze Installation, bis ich die 10.000 an Heizkosten und Lichtbelichtung und so weiter raus habe, puh, da muss die Anlage ein paar Jahre sauber laufen. Ihr wisst, was ich meine. Muss mit rein, einfach als Argument. Und natürlich, klar, energieeffizientere Geräte sparen auch. Aber was ich euch auch in diesem Podcast beigebracht habe, ist ja, dass diese Energielabels mit A, Triple Plus und, das ist ja alles von den Herstellern selbst drauf gebappt. Da ist ja nicht irgendwie eine Kommission oder am besten der VDE, der dann jedes Gerät prüft. Weil es wäre ja schön, wenn der VDE genau das mal prüfen würde. Ist das wirklich so energieeffizient oder nur im Eco-Modus? Und im Eco-Modus macht mir das denn nicht, beispielsweise bei einer Heizung, macht mir das dann nicht irgendwie das Heizungssystem kaputt, weil dann hier zu wenig geheizt wird, weil die Heizungsrohre zu kalt werden oder die Bude schimmelt oder sonst irgendwas, sondern, also wenn der VDE das machen würde, dann hätte er ja gar nicht Zeit, noch mehr irgendwelche teilweise unsinnigen Regeln oder noch mehr Bürokratie für das Elektrohandwerk bereitzustellen. Nur mal so, by the way, es wäre mal ein Verbesserungsvorschlag von mir, wenn der VDE da mit den Energielabels. Aber was ich meine ist, dass der VDG, dass diese Energielabels ja selbst von den Herstellern draufgepappt werden. Ja, also was ihr bei Mediamarkt oder bei Saturn oder egal wo bei Amazon seht, das müsst ihr wirklich für euren Fall überprüfen. Klar, es ist irgendwo eine schöne Orientierung, dafür kann man das gerne nutzen, aber nichtsdestotrotz kann man sich darauf nicht zu 100% verlassen. So, aber ihr könntet es erwähnen, Energieeffizienzlabels, energieeffizientere Geräte, ganz klar. Ja, wenn ich jetzt einen uralten Drehstromer habe und natürlich einen neuen einsetze, aber auch hier wieder Amortisation. Wann hole ich die Investitionskosten raus, wann mache ich Plus? So, und natürlich habe ich auch noch als Möglichkeit für euch mitgebracht, was auch jeder Azubi mal selbst gerne mal raushauen kann, was eine einfache Möglichkeit ist, ist der Bewegungsmelder. Ja, sei es jetzt bei Lichtern, das heißt also auf Toiletten, ja, wenn ihr, ich meine, oder im Büros bei Beamten, da geht sowieso immer aus, ja, weil alle so still an ihrem Schreibtisch sitzen, meistens sagt man sowieso, die Beamten arbeiten ja gar nicht. Gut, kann ich, glaube ich, bestätigen, je nachdem, bei welcher Behörde ihr seid. Aber wenn man überlegt, dass man, gut, die Leute haben, die haben keine Leute, ja, aber ich sage euch mal ein Beispiel von mir, ja, bist du bei einer Behörde und willst einen neuen Perso haben, so, oder willst dich ummelden, ja, Gott bewahre, du willst als deutscher Staatsbürger sagen, du bist umgezogen, willst dich ummelden und du machst im August einen Termin für November, dann weißt du, wo du bist, dann bist du in Deutschland, ja, deswegen machen ja auch viele Deutsche ihren Personalausweis, bei ausländischen Behörden, weil da läuft es einfach schneller. Das heißt, ich bin auf Malle und mache bei der deutschen Botschaft, ja super, kriege ich ganz schnell einen Termin. Die machen da so ratzfatz. In Deutschland dauert es irgendwie länger. Bürokratie, vielen Dank. Nichtsdestotrotz Bewegungsmelder, zum Beispiel auch auf Toiletten, weil ja dann bleibt einer nicht so lange hocken, beziehungsweise wenn einer lange hocken bleibt mit seinem Handy, dann siehst du auf jeden Fall, wo einer drauf sitzt und was er gerade macht. Ne? Und natürlich auch bei Wasserspendern mit den Bewegungsmeldern. Spart alles Strom, natürlich, läuft nicht dauerhaft, kann man nicht vergessen. Deswegen ist ja zum Beispiel auch im Flur, in Hausfluren von großen Plattenbauten zum Beispiel, also diese Treppenhäuser, dass da eben diese Treppenhauszeitschaltung ist, dass eben das Licht nach einer Zeit eben ausgeht, spart auch Strom. Klar, ihr habt das Stromstoßrelais, das erstmal eingebaut werden muss und jedes Mal diese Mechanik betätigt. Wenn ihr ein elektronisches habt, ist das nicht mehr. Aber auch das spart mit der Zeit auch wieder Geld. Also nochmal zusammengefasst, Einsparungsmaßnahmen für den Kunden ist LED-Beleuchtung, Smart Home, energieeffiziente Geräte und die Bewegungsmelder. Ja, und dann die nächste Frage ist, warum haben Sie bei dieser Montage keine Stegleitung verwendet? Wenn ihr jetzt keine verwendet habt, beziehungsweise keine in der Materialliste ist, könnt ihr nicht sagen, es stand nicht in der Materialliste. Das dürft ihr nicht sagen. Weil dann haben euch die Prüfer nämlich genau da, wo sie euch haben wollen. Och, so einfach macht er sich das. Nee, den packen wir uns jetzt. Nee, passt auf. Allein schon den Hinweis, den die Prüfer da haben, ist sowas wie Verlegung, Aufputz. Ist Stegleitung nicht für gemacht. Stegleitung ist nämlich nur für die Verlegung im Putz oder Unterputz zulässig. So, das wäre eine fachmännische Antwort. Stegleitungen sind nämlich nur für die Verlegung im oder Unterputz zugelassen. Sie sind nicht für die Verlegung auf Putz geeignet, da sie mechanisch nicht ausreichend geschützt sind. Und für Aufputzinstallationen sollten geeignete Leitungen wie eben NYM-Mantelleitung verwendet werden. So, ganz einfach. Das ist so hier ganz fix mal die Antwort. Aber wie gesagt, das kann euch unterkommen als Frage. Okay, springen wir gleich weiter zur nächsten Frage, damit die Podcast-Folge nicht allzu lang wird. Erläutern Sie, welche Bedeutung die Farbe der CEE-Steckdose hat, weil eine CEE, die habt ihr so gut wie immer drauf, ja? Sei es die Betriebstechniker, sei es die Energiegebäudetechniker oder auch die Automatisierungstechniker. Und die Farbe der CEE-Steckdosen geben natürlich die Nennspannung und den Einsatzbereich an. Auch hierzu habe ich mal eine Podcast-Folge gemacht, wo ich im Prinzip auch diese Tabelle aufgeführt habe. Könnt ihr gerne mal reinschauen auf meinem Kanal. Ihr wisst zum Beispiel, das ganz klar, der Industriestandard sind die roten, diese 400 Volt, dreiphasig, üblicherweise für Maschinengeräte in der Industrie. Und die Farbkodierung erleichtert die korrekte Zuordnung und den sicheren Einsatz der Steckdose eben in verschiedenen Umgebungen. So, dann habt ihr ja noch diesen dicken also ein Steckerteil, ein Kontakt von diesem Stecker ist ja ein bisschen dicker, dann wisst ihr, das ist da, wo der Schutzleiter ist. Da ist ja unten auch noch diese Nase auf 6 Uhr, die euch dann sagt, okay, auf 6 Uhr ist der PE unten. Ist auch gleichzeitig so eine Idiotensicherheit, weil die Steckdose zu dem Stecker hat nämlich auch dann das Negativ von diesem Pin auf 6 Uhr, so dass ihr dann eben nur diesen so einstecken könnt. Könnt ihr auch noch erwähnen, ihr wisst es. Dann genauso mit der Belegung, ja, dass man dann okay sagt, okay, von den 6 Uhr dann links, neben den 6 Uhr geht es dann los. L1, dann L2 bei 9 Uhr, 10 Uhr, so, dann um 12 Uhr haben wir den L3, auf 1 Uhr haben wir den N und so weiter. Also im Uhrzeigersinn werden dann die Phasen draufgelegt. Jetzt ist aber die Frage an die Farben der CE-Steckdose. Ihr habt ja nur die rote bei euch. Die blaue gibt es natürlich auch noch. Die blaue ist für 230 Volt, häufig bei Wohnmobilen oder im Campingbereich angewendet. Findet man aber auch hier und da in der Industrie, weil das nochmal eine Nummer sicherer ist, Verpolungssicherheit. Denn hier könnt ihr nämlich nicht, wie bei Wechselstrom, ihr habt da auch Wechselstrom, 230 Volt, aber bei den blauen CE-Dosen könnt ihr nicht verpolen. Das heißt, ihr könnt nicht das Ganze umdrehen, sondern habt es immer gleich stecken. Auch hier ist ja wieder so eine Nase auf 6 Uhr, die euch sagt, okay, so rum muss eingesteckt werden. Das wäre zum Beispiel einmal die Erläuterung und dann habt ihr noch ein bisschen was von den Vorteilen erwähnt. Jetzt die vorvorletzte Frage. Ein Kunde möchte unter einem Taster einer bestehenden Treppenhauszeitschaltung eine Steckdose montiert haben. Auch hier wieder ist im Prinzip die ähnliche Frage wie vorhin. Und jetzt müsstet ihr es eigentlich ja wissen, ja. Also hier gilt auch wieder, LNPE brauche ich für die Steckdose. Ist eine Dreileiterschaltung vorhanden? Fehlen möglicherweise einige dieser Adern, also N oder PE und oder PE. Also mindestens mal Vierleiterschaltung und auch hier wieder diese Argumente wählen. Okay, wir haben eine Treppenhauszeitschaltung, ich möchte das Ganze erweitern, aber hey, das hat natürlich auch wieder arbeitstechnisch, wenn der Kunde das investieren möchte, Kunde ist König. Ne? Sonst neue Leitung. Okay, vorletzte Frage und dann haben wir es auch gleich. Und zwar, mit welcher Spannung wird eine Klingelschaltung betrieben? Ganz kurz, bevor ich jetzt hier auf die Antwortmöglichkeiten eingehe. Die Klingelschaltung oder so eine Frage wird natürlich nur dann aufkommen, wenn die Klingelschaltung auch bei euch in der Prüfung gefragt ist. Das ist ja der Punkt, wo ich immer wieder sage, schaut in die Materialliste rein. Wenn da ein Motorschutzschalter ist, wird natürlich was gefragt zum Motorschutzschalter, wird zum Motorschutzrelais was gefragt, habt ihr wahrscheinlich ein Motorschutzrelais bei euch in der Materialliste drin. Schaut, was für eine Schaltung möglicherweise drankommt. Ich gucke auch immer wieder in die Materialliste rein, um zu schauen, gibt es eine alte Prüfung, wo vielleicht was Ähnliches schon mal dran kam und dann natürlich zu schauen, okay, das wird wahrscheinlich dann auch dazu gefragt, weil ihr werdet nicht irgendwas Utopisches gefragt, was nicht mit eurer Montage zu tun hat, weil auch die Prüfer sind Menschen, auch die wissen, ihr habt den Kopf voll, ihr wollt da irgendwie sauber durchkommen, die nötigen Punkte kassieren. Und ich wüsste jetzt persönlich keinen, der jetzt euch durchfallen lassen möchte. Aber klar, im Moment der Prüfung, wenn ihr da gefragt werdet, sind sie härter zu euch. Aber bei der Bewertung wird natürlich gesagt, komm, hier, dem müssen wir schon die Punkte geben oder warum jetzt den durchfallen lassen, ja? Der hat es ja verstanden. Natürlich, wenn ihr absolut keine Ahnung habt, kann man natürlich auch wieder nicht euch auf die Menschheit loslassen. So ist es natürlich auch auf der anderen Seite. Da seid ihr aber selbst für verantwortlich. Also, Klingelschaltung, wenn es bei euch drankommt, dann, wie gesagt, mit welcher Spannung wird eine Klingelschaltung betrieben und warum? Und da kommt sowas wie, ja gut, beispielsweise 8 oder 12 Volt, Schutzkleinspannung, maximal 24 Volt AC. Das ist so diese Spannung, das ist so das, was auch der Prüfungsausschuss da als mögliche Antwort hat, beziehungsweise als Musterantwortmöglichkeit. Und ihr sagt dann sowas, ja klar, Klingelschaltung wird oft mit einer Schutzkleinspannung von 8 bis 12 Volt betrieben. Die niedrige Spannung dient ja dem Schutz von Personen, da Schutzkleinspannung, also kleiner 24 Volt, ungefährlich sind und in Bereichen eingesetzt werden, wo Personen direkt Kontakt mit den Leitungen haben könnten. So, und da könnt ihr auch wieder so ein Beispiel bringen, ja, wenn die Klingelschaltung jetzt funktioniert und alle denken, oh, das sind ja so kleine Litzen, da machen die Leute gerne mal was auf und probieren mal selber rum, dass das irgendwie funktioniert. Ja, ne, ihr wisst schon Bescheid, also ja, 8, 12 Volt, 24 Volt, Schutz, Kleinspannung. Das ist so das, was da gehört werden möchte. Okay, letzte Frage. Welche Anforderungen werden an den Transformator bei so einer Klingelanlage gestellt? Also hier wollen Sie eine Begründung haben. Und da ist natürlich, der Transformator muss kurzschlussfest sein, damit er bei einem Kurzschluss nicht zerstört wird. Weil, wie gesagt, da wird gerne mal von irgendwelchen Endkunden durch diese kleinen Spannungen, die merken, ist ungefährlich, probiere ich mal ein bisschen rum, soll er nicht kaputt gehen. Zudem muss er auch schutzisoliert sein, um den sicheren Betrieb zu gewährleisten. Also die Ausgangsspannung des Trafos liegen ja meist bei 6, 8, 12 Volt, abhängig von der Klingelanlage, dennoch kurzschlussfest und schutzisoliert. Da habt ihr es schon. Passt, wie gesagt, auf in der Ausbildung, was euch euer Lehrer oder euer Geselle immer mal wieder mitgibt. Fragt immer ganz, ganz viel, auch jetzt noch. Und wie gesagt, ihr findet das Arbeitsblatt und weitere Prüfungsfragen. Ich habe sie jetzt mal alle schön zusammengetragen. In verschiedenen Dokumenten sind, glaube ich, 4 oder 5. Findet ihr da, wenn ihr sagt, okay, ich möchte aber gerne diese Musterantworten von Giancarlo the Teacher, was er hier mal präsentiert hat in diesem Podcast, dann gerne über meine Website www.elektrotechnikpodcast.de findet ihr das Kontaktformular, schickt ihr ab und dann kriegt ihr das von mir safe innerhalb der nächsten 7 Tage zugeschickt. Und dann wünsche ich euch sehr, sehr viel Erfolg beim Lernen. Wenn euch das Video hier gefallen hat, die ganzen Musterantworten, wenn ihr sagt, hey, hat mir super geholfen, auch so bis zur Prüfung hin, dann lasst dem Video doch gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Channel und kommentiert mir das Ganze. Ja, kommentiert mir, ob ihr irgendwie auch noch eigene Fragen habt, dann könnte ich das Ganze noch ergänzen für alle. Oder aber ihr sagt, hey, ihr kommentiert mir das Ganze einfach nur als Dankeschön, weil das dem Algorithmus ja auch wieder hilft. Ja, ihr könnt sowas schreiben wie Ehrenmann oder Ehrenteacher. Ja, dann freue ich mich immer sehr, sehr drüber, damit sie mich weiterhin heißen kann. Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge, sehen uns im nächsten YouTube-Video. Macht's gut, bleibt gesund und viel Erfolg bei eurer Prüfung. Euer Giancarlo the Teacher.
At Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.